ARD. Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Der Kampf gegen Kolonialismus, der verändert nicht nur ein Land, sondern es verändert die ganze Menschheit.
Und ich würde sagen, dass wenn Menschen Menschen unterdrücken, unterdrücken sie sich auch selbst, weil sie den eigenen Wert nur noch in der Überhöhung erkennen und in der Abgrenzung von anderen und nicht in der Verbindung mit anderen. Und ich glaube, dass wir uns verbinden sollten miteinander.
Mit Denise Mbay und Sebastian Friedrich.
Die Frage heute: Warum hassen Menschen Menschen?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tee mit Warum.
Hallo und frohes neues Jahr.
Ein frohes neues Jahr wünschen wir euch. Wir hoffen, ihr seid gut reingeschlittert.
Das Thema heute: Warum hassen Menschen Menschen? Wir sprechen mit Emilia Roack und beschäftigen uns mit
Walter Rodney,
ein Historiker und Aktivist
aus Guyana,
der uns auch einiges zum Thema zu erzählen hat.
Also jetzt nach dem Fest der Liebe reden wir über den Hass. Naja, wir reden eigentlich darüber, warum Menschen Menschen unterdrücken. Und ich glaube, das kann niemand leugnen. Es gibt Diskriminierung, es gibt Unterdrückung, es gibt schwierige Situationen für verschiedene marginalisierte Gruppen, auch in unserem Land. Und darüber wollen wir heute sprechen. Das ist kein leichtes Thema.
Richtig. Und es geht, wie du gerade auch schon gesagt hast, nicht um jetzt den individuellen Hass, eine Person hasst jemand anderen oder die Funktion von Hass, so wie wir beispielsweise mal über Wut gesprochen haben oder über Liebe, sondern ja um den Menschengruppenhass, könnte man eigentlich sagen. Also warum bestimmte Menschengruppen andere Menschengruppen hassen oder bestimmte Menschen andere Gruppen hassen.
Und vielleicht finden wir auch raus, dass es gar nicht so ist, sondern dass die Unterdrückungsmechanismen aus anderen Gründen so Bestand haben. Darauf sind wir sehr gespannt. Wenn ich dich jetzt fragen würde, aus deiner Perspektive als weißer Cis-Mann, der du ja nicht in der Form betroffen bist von Unterdrückung wie ich als schwarze Cis-Frau. Und ich habe natürlich auch meine Privilegien. Warum beschäftigt uns dieses Thema Diskriminierung, wenn wir gar nicht davon betroffen sind? Warum sollten wir uns dennoch damit auseinandersetzen?
Naja, betroffen bin ich ja so oder so. Also weil ich gehe ja davon aus, oder wir gehen beide davon aus, dass wir es ja mit einem gesellschaftlichen Verhältnis zu tun haben, wo die einen eben auf der einen Seite stehen, die anderen auf der anderen Seite stehen. Das heißt, die nicht die Privilegien genießen, stehen Leuten gegenüber, die Privilegien genießen. Die Frage ist natürlich, inwieweit wir auch innerhalb eines kapitalistischen Systems überhaupt so eine große Abstufung von Privilegien oder Nicht-Privilegien machen können. Das ist sicherlich ein Punkt, den wir heute noch diskutieren werden.
Und da gibt es diese Privilegien wie arm, reich, schwarz, weiß, Mann, Frau, nicht-binäre Person, unterschiedliche Gegenüberstellungen. Und wir müssen uns irgendwie immer abgrenzen oder so, habe ich das Gefühl. Ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie dieses Thema ist natürlich ein Thema, was mich total berührt und wo ich unbedingt drüber sprechen will. Aber es ist auch ein Thema, was mich unglaublich erschöpft. Und ich muss mich wirklich überwinden, da genau hinzugucken. Und zwar aus allen Perspektiven. Aus der Perspektive als eine privilegierte Person. Ich weiß, dass ich ganz viele Privilegien genieße. Ich kann zum Beispiel mit dir in meiner Muttersprache über Dinge sprechen und es hören sogar andere Leute. Ich habe mein Abitur machen dürfen. Ich habe verschiedene Möglichkeiten gehabt, Zugang zu haben zu gesellschaftlich privilegierten Räumen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass dieses Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Rassismus angucke, dass mich das geradezu erdrückt. Es gibt so Momente, wo ich so ganz kämpferisch werde und es gibt Momente, wo mir wirklich der Atem wegbleibt und ich so denke, ich bin so erschöpft, ich habe gar keinen Bock mehr, darüber nachzudenken und darüber zu reden. Ich würde gerne einfach nur sein dürfen, also aufatmen geradezu und die Dinge machen, die mir nahe sind, die gar nichts damit zu tun haben, ob ich eine Frau bin, ob ich reich oder arm bin oder wie auch immer.
Das ist interessant. Also ich kann das schon noch nachvollziehen, weil gerade auch in der Art und Weise, wie Unterdrückungsverhältnisse, wovon Rassismus eines ist, aber darüber werden wir viele sprechen, also hauptsächlich wahrscheinlich heute sprechen, aber inwieweit diese Unterdrückungsverhältnisse sich in die eigene Person einschreiben und in die eigene Identität einschreiben. Und meine etwas sehr kritische Perspektive darauf wäre zu sagen, dass wir heute vermutlich mehr über Rassismus sprechen und auch das kritisch betrachten, als es vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren der Fall war. Also kommt jetzt auf die Szenen und sowas drauf an, aber gesamtgesellschaftlich wird das ja vermutlich
auf jeden
so
Fall
sein.
Verändert sich das.
Dass es aber ein eher individueller Blick ist. Also es geht dann oft um die Identitäten und um die Kategorien und das eigene Mannsein, das eigene Frausein, das Schwarzsein, das Weißsein und so weiter. Und ich sehe schon das Problem, dass dann die dahinterliegenden gesellschaftlichen Verhältnisse, die Unterdrückungsverhältnisse aus dem Blick geraten. Und dass es zu sehr auf so einer individuellen Ebene verhandelt wird. Du hast jetzt eine rassistische Positionierung, der hat jetzt eine sexistische Positionierung, aber zu wenig sich gefragt wird, wie das gesamtgesellschaftlich, welche gesamtgesellschaftliche Funktion Rassismus, Sexismus und so weiter einnehmen.
Ja, und genau das gucken wir uns heute aber an. Und ich würde aber trotzdem noch dazu hinzufügen, dass ich glaube, dass wenn man sich dieser Diskriminierungsform bewusst wird und einer Gruppe angehört, also ob es jetzt Roma und Sinti sind oder ob es nicht-binäre Personen sind oder queere Menschen, dann bekommt man irgendwie auch aus der Community so eine Aufgabe, das zu bewältigen, mitgegeben. Also du kannst dich entscheiden, wie ist mein Kampf für diese Gruppe? Rede ich darüber oder ziehe ich mich zurück? Wie arbeite ich mit diesen Themen? Aber ich glaube, sich dem ganz entziehen kann man nicht, weil selbst wenn ich sage, ich als Individuum habe gar keine Kapazität im Moment dahin zu gucken, dann kann ich mir das nicht leisten als Teil dieser Gruppe. Also ich werde immer wieder darauf hingewiesen, auch im Alltag, eben durch das Individuelle, was mir begegnet an Rassismus. Und das bewirkt, dass ich mich auch sozusagen strukturell darauf fixieren muss und dass ich gar nicht drum herum komme, mich auch gesamtgesellschaftlich damit auseinanderzusetzen.
Verstehe dich richtig. Also du meinst, dass es auch eine gewisse Erwartungshaltung gibt, dass du dich beispielsweise auch in so einem Podcast oder so dann zu Rassismus äußerst oder du dich bei Rassismus gut auskennst?
Also diese Erwartungshaltung, glaube ich, die habe ich an mich selber. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich ständig irgendwie mich positionieren muss, aber es gibt so eine subtile Erwartung, gibt es tatsächlich, also die ich an mich habe und vielleicht kommt die auch von außen. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel, wenn ich eingeladen werde, oder das hat sich ein bisschen verändert jetzt, in Talkshows oder so als Künstlerin, dann werde ich auch oft oder wurde ich sehr oft auch zu rassistischen Themen befragt. Und dann aber immer auf einer individuellen Ebene. Weil die Dinge, die ich dann erzähle, die ich persönlich erlebt habe, das sind die Dinge, wo die Leute aufhorchen. Mhm. Also das ist das, wo man dann sagt, oh mein Gott, das ist ja schlimm, dass dir das passiert ist. Und irgendwann habe ich mich entschieden, aber nicht mehr diese Dinge so privat zu erzählen, also nicht in allen Räumen zu erzählen. Wenn ich es entscheide, dann erzähle ich es. Aber das ist natürlich irgendwie dann doch auch eine Aufgabe, aufzuklären über etwas, was nicht nur mein Problem ist, sondern das ist ja auch das Problem derjenigen, die profitieren von eben diesen unterdrückenden Mechanismen.
Also wenn du das nächste Mal auf dem roten Sofa sitzt und dann dazu gefragt wirst, kannst du ja dann der Geschichte und das Zusammenhang von Kolonialismus, Imperialismus, Versklavung und so einfach mal anfangen.
Dafür muss ich dann noch mal richtig studieren. Oder was meine Strategie wäre, ich frage, was würden Sie denn dazu sagen? Was ist denn Ihr Anteil daran, dass es eben Rassismus gibt? Also, ja.
Und gleichzeitig ist es ja doch auch ein gewisses Dilemma, weil wenn du das jetzt nicht gefragt werden würdest oder wenn es jetzt einfach nicht behandelt werden würde, wäre es ja irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Also wenn man sagen würde, alle können sich gleich zu Rassismus äußern, weil das ist ja wiederum dieser subjektivistischen Logik, in der wir doch, glaube ich, oder individualisierenden Logik, in der wir uns befinden, zuwiderlaufen würde. Also um das vielleicht konkreter zu machen, ich kritisiere schon auch aus einer linken Perspektive sowas wie Identitätspolitik. Wenn ich das kritisiere, beziehe ich das aber selten auf sowas wie Rassismus oder Sexismus, sondern ziehe mich dann auf sowas wie Klassismus oder Ostdeutschland oder sowas zurück, weil ich dann da
das
aus einer anderen Identitätsperspektive oder sowas spreche. Vom Prinzip her kritisiere ich das bei allen Formen in einer ähnlichen Weise. Also so ein reiner Blick aufs Individuum und so ein Subjektivismus und so eine Vorstellung davon, dass Erfahrung fast automatisch zu einer gewissen politischen Positionierung oder sowas führt. Das würde ich also bei allen diesen Unterdrückungsverhältnissen gleichermaßen kritisieren. Wobei Ostdeutsch würde ich jetzt nicht als Unterdrückungsverhältnisse sehen, aber das ist nochmal eine Diskussion für sich. Und trotzdem ziehe ich mich dann auch aufgrund der Diskurslogik dann auf diese Themen und Unterdrückungsverhältnisse zurück, bei denen ich dann eine andere Sprecherposition habe.
Ja, mein Ansatz ist aber auch so ein bisschen, dass ich glaube, dass wir im Grunde über diese historisch gewachsenen Machtverhältnisse trotzdem alle verbunden sind. Also das ist, also wir, selbst wenn wir als Individuum sprechen, bedeutet das nicht, dass wir abgeschnitten sind vom Gemeinschaftlichen. Also weil das ist ja Teil, also von irgendwo müssen wir ausgehen. Und das Problem dabei ist, glaube ich, und das lernen wir vielleicht später auch noch in unserem Gespräch mit Emilia Roig und über Walter Rodney, das Entscheidende dabei ist, glaube ich, dass wir das nicht unabhängig sehen können von dem, was wir gelernt haben, historisch, wie wir aufgewachsen sind, was sozusagen in unseren Knochen steckt an Weltbildern und auch an Menschenbildern.
Was sagt die Philosophie?
Wir sprechen heute mit Emilia Roig. Sie ist promovierte Politikwissenschaftlerin und Autorin der Bestseller Why We Matter und Das Ende der Ehe. Als Autorin, Speakerin und Beraterin für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beschäftigt sie sich mit Intersektionalität, Diskriminierung, Rassismus, Feminismus, Vielfalt und Inklusion. Hallo Emilia.
Hallo.
Wie schön, dass du da bist, Emilia, um mit uns zu sprechen. Wir haben uns die Frage gestellt, warum hassen Menschen Menschen, und sind aber auch gleich darauf gekommen, ob es überhaupt der Hass ist, der die Menschen dazu verleitet, andere Menschen zu unterdrücken. Was würdest du sagen?
Also ich würde sagen, dass Hass ist ein Alibi. Gefühl oder eine Alibi-Emotion. Was dahinter steckt, meiner Meinung nach, ist Angst. Also das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern das Gegenteil von Liebe ist Angst. Menschen unterdrücken Menschen, weil sie Angst haben vor ihrer eigenen Machtlosigkeit. Sie haben Angst, ersetzt zu werden. Das ist so ein, glaube ich, Überlebensmechanismus, der falsch gelaufen ist. Zum Beispiel Männer haben Angst von der, sie haben Angst vor der schöpferischen Kraft der Frauen. Die Kolonisatoren hatten Angst von den Kolonisierten, weil sie ihnen zahlenmäßig auch überlegen waren und weil sie in einem, ja, also ich glaube, das waren andere Formen von Macht, die dazu geführt haben, dass dass die einzige Lösung, die einzige Möglichkeit, die die Unterdrücker gesehen haben, war, auf anderen zu treten, um sich machtvoll zu fühlen.
Wenn du jetzt sagst, Männer haben Angst vor der schöpferischen Kraft der Frau, dann tut sich bei mir sofort auf, wieso hat man Angst vor der Kraft oder vor dem, was andere Menschen einem eigentlich am Positiven bringen können, nur weil man selbst es nicht schaffen kann? Oder wieso ist da überhaupt diese Furcht davor, dass andere einem überlegen sein könnten?
Also ich glaube, diese Furcht ist nicht, war nicht immer vorhanden. Also das ist natürlich eine Vermutung. Also es gibt dazu auch Studien, aber es gibt nur einiges, dass wir, also es gibt sehr, sehr viel, was wir auch nicht wissen können. Wir haben jetzt dafür nicht die nötigen Daten, die nötige Information. Aber meine Vermutung ist, dass diese Angst kam, parallel mit der Entwicklung vom Konzept des Besitzes. Nämlich ab dem Moment, wo Menschen sesshaft wurden und ab dem Moment, wo es auch einen Überfluss gab an, manchmal, nicht immer, aber an Nahrung oder, ja genau, an Produktion, stellte sich die Frage, wem gehört das? Und wir haben dann als Menschen unser Überleben an dieses Konzept des Besitzes geknüpft. Also wie heute. Also wenn wir kein Geld besitzen zum Beispiel, können wir sterben. Also das ist auch eine Realität, eine sehr materielle Realität, die aber trotzdem in einer Illusion verwurzelt ist. Weil unser Überleben ist nicht von Geld abhängig im wahrsten Sinne, sondern es ist davon abhängig, dass es die Erde gibt und dass es regnet und dass es Sonne gibt. Also und dass wir füreinander sorgen. Und diese Angst hat sich dann entwickelt, weil Männer haben auch verstanden, dass sie dann in der Reproduktion von Besitz und auch in der Reproduktion von Besitzenden keine Rolle sonst spielen. Und sie wollten dann dadurch diese schöpferische Kraft kontrollieren. Also sie wollten eine aktive Rolle darin spielen. Und um das zu können, mussten sie bestimmte Regeln auch erfinden, damit eben eine Frau und den Kindern auch ihnen gehört, in Anführungsstrich. Also das heißt, und das hat sich umgewandelt in der Unterdrückung. Also Kontrolle und Unterdrückung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Also das heißt, Kontrolle plus Macht macht Unterdrückung.
Also du sprichst dich ja hier gegen diese These der anthropologischen Konstante aus, die ja formuliert wird, wenn gesagt wird, ja, es gibt Hass gegen Menschengruppen eigentlich schon, seitdem es Menschen gibt. Du hast das jetzt bezogen auf Geschlechterverhältnisse. Würdest du das übertragen auf alle Unterdrückungsverhältnisse, beispielsweise Rassismus, dass es eng an Besitz geknüpft ist?
Also Rassismus ist auch natürlich an Besitz geknüpft, klar. Aber also ich würde auch dem nicht 100% ablehnen. Also diese These, natürlich gibt es Hass, es gehört auch zu unserer Natur, glaube ich. Aber das ist ein Ausdruck von Angst. Angst ist eine Emotion, die zu uns gehört. Es ist auch biologisch gesehen, es hat dafür gesorgt, dass wir bis heute auch noch leben. Es ist eigentlich eine gute Emotion. Also Angst zu haben, hat uns am Leben erhalten. Aber es wurde korrumpiert durch eben Systeme, durch bestimmte Darstellungen sozusagen von Leben, von Überleben, von Erfolg, von Scheitern, von Macht. Und das ist eher mein Punkt. Das heißt, alle Formen der Unterdrückung, die wir heute kennen, sind konstruiert eben durch diesen System. Aber dass es Hass gab und dass es Kriege gab oder dass es Unterdrückung gab in vorkolonialen Zeiten, ist auch natürlich klar. Ja, aber das ist oft, wir beschäftigen uns heute mit diesen Systemen, weil unsere Welt wird sehr, sehr tief geprägt von diesen Systemen, vom Patriarchat, von Kapitalismus, von Kolonialismus / Imperialismus / Rassismus. Und deshalb gucke ich jetzt persönlich auf diesen Systemen und nicht auf anderen Machtverhältnissen der Antike oder der vorkolonialen Zeiten.
Ich finde es ganz richtig, dass wir uns jetzt auf unsere Zeit konzentrieren, aber nichtsdestotrotz sagst du ja auch, dass wir unterscheiden müssen zwischen individuellem, institutionellem, zwischen strukturellem und auch zwischen historischen Momenten der Diskriminierung. Warum ist diese Unterscheidung so wichtig? Und was können wir eben aus dieser Historie von Diskriminierung, von Unterdrückung lernen?
Also diese Unterscheidung ist sehr wichtig, weil damit Diskriminierung stattfindet, damit wir über systemische Diskriminierung sprechen können, müssen diese vier Dimensionen abgedeckt werden. Und nicht nur die individuelle Seite der Diskriminierung. Und im Moment die individuelle Seite der Diskriminierung, es gibt einen Hyperfokus auf diese individuelle Dimension, nämlich wir sehen Diskriminierung als etwas Schlechtes, was schlechte Menschen denken oder tun oder sagen. Und deshalb, wir fokussieren uns auf das individuelle Verhalten meistens und die Lösungen dagegen bleiben auf dieser Ebene. Weitestgehend, ja, also das heißt, es gibt Codes of Conduct in Unternehmen, in Institutionen. Es geht darum, eben auf Menschen zu zeigen, die sich schlecht verhalten, die was Falsches sagen. Aber wir schauen nicht auf die gesellschaftliche Struktur, nämlich auf die Gesetze, auf unsere Institutionen, auf die Diskursen, auf eben die Geschichte, also die Hinterlassenschaft von vergangenen Systemen. Was haben sie eben für eine Wirkung auf unsere heutige Welt? Und deshalb ist es wichtig, eben auf allen Dimensionen zu gucken. Und als Beispiel, wenn wir jetzt nur auf die individuelle Dimension schauen, dann können zum Beispiel dominante Gruppen sagen, na ja, ich werde auch diskriminiert. Zum Beispiel weiße Menschen werden sagen, ja, es gibt auch Rassismus gegen Weiße. Und in diesem Fall gibt es nur die eine Dimension, die abgedeckt wird, nämlich die individuelle Dimension. Weil es kann sein natürlich, dass schwarze Menschen oder arabische Menschen weiße Menschen nicht mögen. Also, oder dass sie Vorurteile gegenüber sie haben. Aber diese Vorurteile und dieses Ressentiment hat eben keine gesellschaftliche Grundlage und es gibt keine gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche, mediale Macht, um dieses Ressentiment eben in einer materiellen Unterdrückung umzuwandeln. Und das heißt, deshalb gibt es keinen Rassismus im systemischen Sinne gegen Weiße, weil historisch gesehen oder institutionell gesehen oder strukturell gesehen gibt es diese Diskriminierung nicht, sondern nur auf der individuellen Ebene.
Emilia, also wenn ich dich richtig verstehe und deine Arbeiten, dann würdest du sagen, es ist die Liebe und vielleicht auch das Zulassen, dass wir uns verletzlich zeigen. Also ich würde dich erstens fragen, was sind die Stellschrauben, die wir quasi drehen müssen, um uns gesellschaftlich in eine andere Richtung zu entwickeln? Und ich würde dich auch fragen, ist es so, dass wenn es weniger Unterdrückung und Diskriminierung in unserer Welt gibt, dass nur diejenigen davon profitieren, die unterdrückt werden? Oder was haben diejenigen davon, die profitieren eben von diesem historisch gewachsenen Phänomen?
Also jetzt über eine Alternative. Ich glaube, wir haben es auch schon in uns. Das ist jetzt, und also zweimal. Es gibt eine Sache, wir können nicht wissen, was die Alternative ist. Wir können das nicht wissen. Wir können jetzt keine sehr klare Vorstellung, klare Beschreibung, einen Entwurf haben vom nächsten System. In der ganzen Geschichte der Menschheit wussten die Menschen nicht, was danach kommt. Also was wir aber wussten, ist, dass das jetzige System, was jetzt gerade am Zerbrücken ist, nicht mehr funktioniert. Also, dass es uns nicht mehr trägt. Und das ist jetzt doch klar, der Kapitalismus kann uns als Menschheit nicht mehr tragen. Also, es gibt immer noch Leute, die das verleugnen, aber wir haben genug Studien dafür, dass es klar ist, wenn es weitergeht, werden wir nicht überleben. Und deshalb ist es für mich wichtig, dass wir ein Vertrauen entwickeln, dass wir die richtigen Ressourcen haben. Wir leben als Menschheit, unsere Spezies lebt schon seit viel länger als der Kapitalismus. Ich glaube, das war Harari Noah Yuval, der diese in Sapiens auch die Zeit des Kapitalismus als 6 Minuten in einer ganzen Stunde beschrieben hatte. Ja, und das heißt also, was ist mit den letzten 54 Minuten? Wir haben doch Wege gefunden zum Leben. Und das wird nicht anders sein nach dem Ende des Kapitalismus. Und deshalb, die Alternative ist erstmal, dass wir uns selbst vertrauen und dass wir auch überhaupt mit dieser Tatsache konfrontiert werden und das akzeptieren, das wird nicht weitergehen. Deshalb, so oder so, ob wir eine gut durchdachte, realistische Alternative haben oder nicht, das ändert nichts an der Tatsache, dass der Kapitalismus uns nicht tragen wird.
Weil du ja jetzt Unterdrückung sehr eng auch an Kapitalismus gekoppelt hast und vorhin ja auch davon gesprochen hast, dass es mit Besitz einhergeht. Würdest du sagen, dass in einer nachkapitalistischen Welt oder einer Welt, die nicht mehr diese Eigentumsverhältnisse hat, wie wir sie jetzt haben, wo so etwas wie Eigentum in den Händen weniger aufgelöst ist, dass da so etwas wie Rassismus, Patriarchat die Grundlage genommen wird? Also verschwindet der Rassismus, verschwindet Sexismus und so weiter nach dem Ende des Kapitalismus?
Also nicht zwingend, aber die Chancen sind höher. Ja, also weil der Kapitalismus braucht die Hierarchien unter Menschen, um funktionieren zu können. Es braucht Hierarchien von ArbeiterInnen. Und die sind jetzt gerade eben entlang des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Geografie, der sozialen Klasse basiert. Besitz wird meiner Meinung nach immer noch geben, aber die Frage des Besitzes ist heute sehr eng gekoppelt an dem Geldsystem. Und Geld ist heute viel mehr als nur ein Tauschsystem, ein Tauschmittel. Und wir denken immer noch heute, ja, aber Geld ist doch nur ein Tauschmittel. Nein, Geld ist ein gesamtes System, ziemlich komplex, aber das weit über eben das Konzept des Tausches hinausgeht. Dass wir das irgendwie regeln werden müssen mit einer Form von Besitz, mit einer Form von Tauschmittel, ist ja klar. Aber das wird wahrscheinlich sehr, sehr anders aussehen als die spekulative Märkte, die wir heute kennen, die Schuldensysteme, die wir heute kennen, etc. etc.
Aber jetzt ganz unabhängig von diesem zeitlichen Rahmen, dass du sagst, das kapitalistische System, das trägt uns nicht und das wissen wir auch. Das sehen wir am Klima, an vielen verschiedenen Dingen. Wovon profitieren jetzt ganz konkret Menschen, die in dieser Hierarchie profitieren, die ganz oben stehen, davon, dass wir diesem unterdrückenden System ein Ende bereiten? Also wovon profitieren Männer zum Beispiel vom Ende des Patriarchats? Also auch ganz, jetzt doch auch ganz individuell.
Also ganz individuell, ne? Also wir haben eine Vorstellung von Glück und von Erfolg und von Wohlbefinden, das eigentlich sehr materialistisch ist und sehr tief verankert ist in Konzepten von Herrschaft und Macht und Kontrolle. Und anhand von diesen Konzepten sind Männer und weiße Menschen und Menschen aus dem globalen Norden generell Gewinner. Ja? Aber es gibt auch andere Definitionen von Wohlbefinden, von Erfolg, die auf zum Beispiel Connection basieren. Connection mit sich selbst, mit anderen, mit der Natur, mit unserer Welt, von gegenseitiger Fürsorge, von eben so persönliches und kollektives Wachstum und Heilung. Also da sind andere Werte. Und anhand von diesen Werten sind dominanten Gruppen in unserer Gesellschaft heute eigentlich auch Verlierer und Verliererinnen, weil Männer im Patriarchat, also es wird von ihnen verlangt und also sie zahlen die Macht, die sie gewinnen im Laufe ihres Lebens in ihrer Kindheit. Das heißt, das Leben als kleinen Jungs ist meiner Meinung nach wirklich ein Leben voller Druck und wo sie lernen, sich abzuschneiden von wichtigen Teilen von sich. Nämlich die fürsorgliche Seite, die langsame Seite, die weiche Seite. Da sind, also wir sind Menschen mit vielen Facetten. Und Das heißt also, viele Männer im Erwachsenenalter leiden enorm, also seelisch, psychologisch, spirituell, von dieser Abschneidung von wichtigen Teilen von sich. Also deshalb, ich bin mir ziemlich sicher, dass Männer vom Ende des Patriarchats enorm gewinnen würden, weil sie sich einfach voll, also sie könnten sich entfalten in einer Art und Weise, die ihnen heute verboten wird.
Es geht eigentlich also um Verbindung, hast du ja gesagt. Es geht um Verbindung mit sich selbst und auch Verbindung mit bestimmten Elementen einer jeden Seele, zu denen nicht alle Zugang haben dürfen, aufgrund eben von Unterscheidungen. Und Verbindung eben auch mit den Menschen, die uns umgeben. Es ist, würde man sagen, es ist jetzt so ein sehr spiritueller Gedanke und der wird nicht ernst genommen. Ist das auch ein Problem in unserer Welt, dass wir das Intellektuelle quasi akzeptieren, aber diese spirituellen Momente, dass die nicht stattfinden dürfen?
Ja, absolut. Wenn das die Definition von Spiritualität ist, dann haben wir wirklich ein Problem. Und das ist für mich sehr symptomatisch von unserem kapitalistischen System. Das heißt also, wir lehnen Verbindung und Connection und Fürsorge ab. Ja, also, und das hat sehr tiefe koloniale Wurzeln, dass die spirituelle Ebene komplett herabgesetzt wird. Das ist nicht mal ausgeblendet, sondern es wird auch herabgesetzt. Es wird minimiert, es wird auch lächerlich gemacht und auch abgetan als irrational, als naiv etc. Das ist unsere Essenz im Grunde. Also das heißt, wir als Menschen negiert. Und diese koloniale Wurzeln haben damit zu tun, dass es gab einen Hyperfokus auf die Rationalität. Das rationelle Denken war ein Zeichen der Überlegenheit, der rassischen Überlegenheit. Und ja, die kolonisierten Menschen hatten einen anderen Umgang mit ihrer Existenz in der Welt. Und sie war auch sehr tief verankert eben in spirituellem Wissen, in spiritueller, also ja, das hatte eine sehr tiefe spirituelle Verankerung. Und deshalb haben Länder wie Frankreich, Deutschland, England, eben Belgien gelernt, Spiritualität als rückständig zu betrachten. Als etwas, das den rückständigen Völkern gehört. Und um als entwickelt und überlegen angesehen zu werden, galt es eben, diese Spiritualität abzulehnen. Und das sehen wir heute immer noch. Aber Spiritualität ist nichts anderes als die Anerkennung, dass wir verbunden sind mit dem Rest der Welt und dass wir eben jeglichen Formen von Hierarchien widerstehen sollten. Und das ist deshalb auch anders in der Religion, weil die Religion ist so geprägt von den Unterdrückungssystemen. Also deshalb würde ich da auch eine Unterscheidung machen, weil es gibt sehr viele Menschen, die religiös sind, aber nicht spirituell und sehr viele Menschen, die spirituell sind, aber nicht religiös.
Vielen Dank, Emilia Roark, auch für diesen Aspekt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Emilia Roark.
Tschüss.
Danke. Es ist nicht der Hass, sondern es ist der Hass ist ein Alibi-Gefühl, hat sie gesagt. Es ist die Angst, die uns dazu bringt, andere Menschen unterdrücken zu wollen, um uns selbst zu retten.
Die Angst vor der Machtlosigkeit, auch die Ohnmacht. Ich finde das interessant und ich denke, wenn wir über sowas wie Rassismus und so weiter in der Gesamtgesellschaft und auch in Teilen von jetzt der Arbeiterinnenklasse und so nachdenken, ist ja eine große Debatte, die es seit ein paar Jahren gibt, ist das glaube ich, durchaus ein Moment, den sie da auch gut, finde ich, durchargumentiert hat. Ich frage mich nur, ob das, wenn wir jetzt auf die Perspektive der Herrschenden gehen und in dem Fall, wenn wir über Kapitalismus sprechen, derjenigen, die die Produktionsmittel besitzen, die Besitzenden, ob es da eben auch dieser Angstmoment ist, also oder ob es da nicht auch einfach ein nüchternes Kalkül ist, Rassismus einzusetzen, um eben die Ausbeutungsverhältnisse zu verbessern.
Ja, aber es ist vor allem ja dann dafür da, sich selbst in dieser Position zu halten. Und wenn man sich überlegt, dass Menschen versklavt wurden und sie wurden ja von wenigen Menschen versklavt und sie hat es ja auch kurz angedeutet, Menschen, die dann in der Minderheit dort sind, dieser physische Moment, dass es umschlagen könnte, diese Angst, die ist da. Und Frantz Fanon, der ja Die Verdammten der Erde geschrieben hat und Weiße Masken, schwarze Haut, der wird ja auch kritisiert dafür, dass er zum Beispiel darüber spricht, dass Gewalt angewendet werden muss geradezu oder dass es nicht ausgeschlossen werden kann. Und ich glaube, dass vor dieser Gewalt, dass die Menschen davor Angst haben. Emilia Roark schreibt auch in Why We Matter darüber, dass Leute wie Martin Luther King, Rosa Parks, dass alles, was die gemacht haben für die Bürgerrechtsbewegung, also für die schwarze Community, dass all das so in friedfertigen dargelegt wird, aber dass die natürlich auch kämpferisch waren. Und das ist ein bisschen schwierig, darüber zu reden, weil wenn man in der Position der Unterdrückten ist, dann ist es total schwierig zu sagen, im Grunde müssen wir einen Aufstand machen. Also die Armen müssten sich verbünden, um quasi den Kapitalismus zu stürzen. Und dann bekommen ja diejenigen Angst, die eben davon profitieren. Und diese Angst will man auch nicht provozieren. Also deshalb bedeutet es, dass sich Leute, die von Unterdrückung betroffen sind, ganz oft zurücknehmen auch. Also oder auch zurückgestoßen werden, auch individuell. Dass man so sagt, die angry black woman oder die hysterische Frau, diese ganzen Dinge einsetzt quasi, um ja den Deckel drauf zu halten, auf eine Wut vielleicht, die der Angst entgegengesetzt ist.
Ich fand bei Roark gerade sehr interessant, dass sie sehr stark auf Eigentum, Besitz, Kapitalismus und so weiter eingegangen ist. Sie, finde ich, reiht sich da auch ein in in so eine Neuauseinandersetzung, auch mit so etwas wie materialistischer Rassismuskritik. Gibt es ja seit ein paar Jahren, wird es verstärkt, wird Rassismus eben nicht mehr hauptsächlich als individuelles Verhältnis gesehen, sondern sehr stark gekoppelt an Kapitalismus. Es gab da beispielsweise so einen sehr weit diskutierten Sammelband Diversität der Ausbeutung zur Kritik des herrschenden Antirassismus von Eleonora Roldan-Mendivil und Bafta Sabo, die dann auch in späteren Arbeiten den Begriff der Überausbeutung stark gemacht haben und genau auch aufgezeigt haben, es gibt diesen Mechanismus der Ausbeutung im Kapitalismus, also dass ein Teil der Arbeit angeeignet wird durch die Kapitalisten und darin sich dann Profit realisieren kann. Aber es gibt eben auch noch eine Stufe darüber, nämlich die Stufe, in der zwar trotzdem noch so ein Restlohn gezahlt wird, aber das dann nicht mehr zur Reproduktion des Lebens reicht. Also zum Beispiel in Deutschland wurde das eine Zeit lang diskutiert in Bezug auf die Fleischindustrie, wo Leute zwar offiziell einen Mindestlohn verdienen, aber dann dadurch, dass sie dann 600 Euro für ein Bett in einem 6-Zimmer Schlafraum noch zahlen müssen, unter dem auch gesellschaftlich akzeptablen Schnitt und auch rechtlichen Schnitt dann eben bezahlt werden. Und das könnte man tatsächlich mit Überausbeutung fassen. Und das, finde ich, dieser Begriff und auch diese Neufassung dieses Begriffs zeigt, dass es doch eine starke, auch ökonomiekritische Weiterentwicklung gibt in Bezug auf Rassismus, auch gerade im deutschsprachigen Raum.
Ja, und nicht nur darauf. Diese Überausbeutung, die wird auch sichtbar, zum Beispiel bei Behindertenwerkstätten. Also der Mindestlohn gilt ja für alle, nur nicht für die Behinderten in unserem Land. Und das sind zum Beispiel Themen, die gerade total kritisch und auch genau beleuchtet werden. Und ja, Unterdrückungsmechanismen, die wir nicht mehr übersehen können. Und Emilia Roark schreibt ja in ihrem Buch über die Ehe auch darüber, wie Frauen auch ja institutionell benachteiligt werden durch eben das Ehegattensplitting zum Beispiel als ganz deutliches Signal oder als ganz deutlicher Ton dafür, wie eben Unterdrückung oder bestimmte strukturelle Geschichten dafür sorgen, dass ein Teil der Bevölkerung profitiert und ein anderer verliert.
also gerade auch, wenn wir jetzt beim Geschlechterverhältnis sind, auch so etwas wie Care-Arbeit, also nicht bezahlte Arbeit, die ja zur Reproduktion der Arbeitskraft beiträgt, ist etwas, was auch in einer feministischen und materialistisch-feministischen Perspektive seit vielen Jahren diskutiert wird und auch analysiert wird. Oder wenn wir auch an den Bereich der häuslichen Pflege denken, also 24-Stunden-Pflege, wo dann also eigentlich der komplette Tag Arbeitszeit ist, aber nur ein Teil davon bezahlt wird. Es ist auch deutlich, dass das über das normale Maß an Ausbeutung hinausgeht.
Genau, und da würde ich auch wirklich unterschreiben, dass dieser individuelle Schritt zu sagen, ich mache das jetzt einfach nicht mehr in meiner Familie, also sollen die Leute gucken, wie sie gestillt werden, also die Kinder zum Beispiel, sollen die gucken, wo die ihre Milch kriegen, oder ich kümmere mich nicht um meine kranken Eltern oder sowas, was ja meistens Frauen machen, dass es nicht individuell gelöst werden kann. Und dass es insofern eine institutionelle Sache ist, weil der Staat davon profitiert, dass es eben diese ungleiche Care-Arbeit-Verteilung gibt in unserer Gesellschaft.
Ja, der Staat sicher auch, aber also der Staat als bürgerlicher Staat im Kapitalismus. Also ja. Im Endeffekt profitieren diejenigen, die eben die Arbeitskraft einkaufen.
Was ich aber interessant fand auch, ist dieser Aspekt, dass sie uns sagt, warum die Menschheit an sich nicht von diesen Hierarchien profitieren kann. Auch diejenigen, die ganz oben in der Reihe stehen. Und konntest du was damit anfangen?
Naja, also es kommt auf die zeitliche Dimension, glaube ich, drauf an. Also wenn jetzt jemand, also ich überziehe und überspitze das jetzt vielleicht auch, also Milliardär geworden ist auf Grundlage eben auch von Ausbeutung, gibt ja hier und da ziemlich reiche Menschen, die ziemlich große Unternehmen haben, dann profitiert der in einem engeren Sinne natürlich schon von dieser Ausbeutung und auch von dem Zusammenspiel von Ausbeutung und Unterdrückung. Die Frage ist natürlich, ob die Menschheit als Ganzes, also nicht der einzelne Mensch, sondern die Menschheit als Ganzes davon profitiert. Da würde ich denken, naja, Unterdrückung, Ausbeutung trägt immer auch den Krieg in sich und das ist sicher etwas, wovon dann am Ende zumindest nicht besonders viele profitieren.
Aber wenn wir jetzt doch wieder zurückgehen aufs Individuum, das gucke ich mir so gerne an, und die einzelne Person, dann würde ich schon sagen, wir wissen ja auch, und auch dazu gibt es, glaube ich, Studien, ich glaube, man braucht 70.000 Euro im Jahr, dann ist man glücklich und viel mehr Geld macht einen nicht glücklicher. Also man braucht eigentlich nur das Kapital, was einen so tolle Sachen machen lässt wie verreisen, gutes Essen kaufen, Freizeitunternehmungen, Kleidung haben, Wohnung, warme Dusche, diese Dinge und alles, was dazu kommt, macht einen nicht wirklich glücklicher oder zufriedener. Was einen zufrieden macht, und das hat sie ja auch gesagt, ist das Verbundensein, die Connection zu anderen Menschen, auch das Verbundensein mit sich selbst, sich selber zu empfinden als menschliches Wesen, Bedürfnisse zu haben, in der Natur zu sein, diese Dinge. Also weil wir brauchen ja irgendeine Überzeugung, ein Überzeugungsmittel für diejenigen, die so voll stecken und die alle Möglichkeiten haben, sich frei zu bewegen und sich zu entwickeln in unserer Gesellschaft, dass die eben auch verstehen, warum sie nicht nur Profiteure dieses Systems sind, weil sie zum Beispiel verschiedene Dinge nicht mehr leben können.
Also es ist ein pragmatisches Argument. Du möchtest alle davon überzeugen, sich einzureihen in den antisexistischen, antirassistischen, antikapitalistischen Kampf.
Ja, genau. Wir können also sonst, ja. Es gibt, glaube ich, keine andere Möglichkeit. Ich glaube auch, dass viele Dinge, die wir so gelernt haben, also diese eurozentristische Sicht auf die Welt und auch das, was wir aus unseren Familien mitnehmen und so, dass ganz, ganz viel davon tatsächlich auch einige Aspekte nicht zulässt, die uns helfen können, ein gesundes, glückliches Leben zu führen. Und wir können kein gesundes, glückliches Leben führen, wenn neben uns Leid stattfindet. Und zwar Leid, was von Menschen, also ein nicht natürliches Leid. Also es gibt ja auch Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Aber Leid, das wir beeinflusst haben, das irgendwie daher rührt, dass sich einige bereichern, da können wir nicht daneben erfüllt oder glücklich sein. Da glaube ich einfach nicht
dran. Ja, ich glaube, kannst halt nicht für alle da in dem Fall sprechen. Also weil hinter Ausbeutung und Kapitalismus eben jetzt nicht einfach nur das abstrakte System steht, sondern ein konkretes gesellschaftliches Verhältnis, das Klassenverhältnis. Also diejenigen, die davon die benachteiligt werden, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und eben einer kleinen Gruppe von Menschen, die davon profitieren. die haben Interesse daran, dass die Ausbeutungsverhältnisse so weiterhin bestehen oder auch noch ausgeweitet werden.
Ja, das glaube ich eben, das glaube ich auch. Und wir müssen denen halt beibringen, dass dieses Interesse kein richtiges Interesse ist. Weil wenn sie sich erkennen, also es ist wirklich auch so ein bisschen, ich bin jetzt ermutigt durch Emilia Roark, diese spirituelle Ebene damit reinzubringen, weil das natürlich, also das kennen wir doch auch von uns selber, wo ist denn das wahre, schöne Empfinden? Das liegt doch nicht in dem fetten Auto, das ist was anderes. Und das ist, glaube ich, total überdeckt, überschattet, belagert eben von dem, was wir als real, als richtig ansehen, von unserem kapitalistischen System.
Das Philosophon.
Sie haben eine neue Botschaft.
Walter Rodney, Historiker und Aktivist. Es war die Ökonomie, die entschied, dass Europa in Afrika investieren und die Rohstoffe und Arbeitskräfte des Kontinents kontrollieren solle. Es war der Rassismus, der die Entscheidung bestätigte, dass die Form der Kontrolle direkte koloniale Herrschaft sein solle.
Walter Rodney ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber wird in den letzten Jahren wieder stärker diskutiert. Er wurde 1972 in Georgetown, British Guiana, geboren und ist 1980 gestorben. 38 Jahre war er alt, als er einem Sprengstoffanschlag zum Opfer fiel. Und er macht hier also auch als Perspektive eines Historikers, einen Punkt auf, der doch, glaube ich, in der Rassismusanalyse und auch in der öffentlichen Auseinandersetzung mit Rassismus etwas umstritten ist. Also er sagt, Rassismus ist nicht die Ursache des Kolonialismus, sondern es ist eher die Folge. Also er spielt hier auch indirekt an Eric Williams, Politiker, Historiker aus Trinidad Tobago, der genau diese These auch formuliert hat. Kannst du dem was abgewinnen?
Also die Herabsetzung quasi der Menschen im Nachhinein, um zu sagen, dass alles, was wir denen angetan haben, also dass wir schwarze Menschen ausbeuten, dass schwarze Menschen versklavt werden dürfen, das ist in Ordnung, weil sie Menschen minderer Natur sind oder so. Ich habe Anführungsstriche gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass diese Legitimation auf jeden Fall hilft, bestimmte Herangehensweisen und bestimmte Dinge umzusetzen, die menschenverachtend sind, weil man eben Menschen zu Nicht-Menschen macht, auch im Nachhinein. Also ich finde diese Theorie auf jeden Fall bedenkenswert und es würde ja eigentlich auch unterstreichen, was Emilia sagt, nämlich dass das Streben nach mehr und die Angst vor Verlust, dass es quasi ökonomische Gründe hat vorwiegend. Und um diese ökonomischen Gründe zu vertreten, als Vorwand genutzt wird, zu sagen, es gibt Menschen, die sind mehr wert und Menschen, die sind weniger wert, ist auf jeden Fall eine Strategie.
Hier Rassismus oder auch Kolonialismus als eine Rechtfertigungsideologie zu verstehen, das ist etwas, mit dem ich doch relativ viel anfangen kann, auch grundsätzlich philosophisch. Das ist ja ein Punkt, den wir auch immer wieder in unseren Folgen diskutiert haben. Welche Rolle spielt das Denken und welche Rolle spielt das Denken im Verhältnis zu dem Ökonomischen, zu dem Materiellen? Also ich komme ja aus einer Denkströmung, weitgehend marxistisch, die ja dann eher davon ausgeht, dass die materielle Basis entscheidender ist als jetzt das Denken. Und insofern kann ich mich natürlich da ganz gut in Beziehung setzen. Und trotzdem würde ich sagen, dass eine Ideologie und auch eine rassistische Ideologie dann auch eine gewisse Eigendynamik entwickeln kann. Also selbst wenn diese Rechtfertigungsideologie als Funktion so nicht mehr besteht, kann dann trotzdem das Denken weiterhin davon getragen werden.
Und die schlimmste Form davon ist eben rechte Gewalt oder Gewalt an Menschen. Und der sind auch Menschen in Deutschland ausgesetzt.
Und wir haben heute eine andere Seite, und zwar einen Auszug aus einem Radiofeature, das ich 2021 gemacht habe. Das heißt Der letzte Tag, das Attentat von Hanau, und beschäftigt sich mit den Angehörigen und Überlebenden des rassistischen Anschlags von Hanau 2020. Und wir hören jetzt einen kleinen Auszug aus einer Kundgebung von Betroffenen und Menschen, die sich mit den Betroffenen solidarisiert haben, die wiederum im August 2020 stattgefunden hat.
Die andere Seite.
Wir stehen nach 6 Monaten zusammen da. Mit Angehörigen, mit Freundinnen und Freunden, die sich seit 6 Monaten zusammengeschlossen haben und gemeinsam kämpfen.
Wir müssen die Politiker und Verantwortlichen zwingen, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln. Deshalb stehen wir heute hier. Hanau darf keine Station werden. Hanau muss die Endstation sein. Hanau muss zu einer Zäsur werden.
Um das zu schaffen, müssen wir das Thema überall zum Thema machen. Wir müssen überall darüber sprechen und wir müssen vor allem die Namen und die Gesichter in allen Städten, in allen Straßen, auf allen Plätzen sichtbar machen. Wir werden es nicht zulassen, dass diese Namen in Vergessenheit geraten. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Politik handelt, dass endlich Konsequenzen gezogen werden. Wir wollen keine weiteren Morde. Wir wollen keine weiteren Morde. Hanau war kein Einzelfall.
Zusammen, gemeinsam kämpfen, nicht nur reden, sondern handeln. Das habe ich mitgenommen. Und wenn wir dann jetzt mal zurückgreifen auf unser Gespräch mit Emilia Roig, die ja das Vertrauen so groß gemacht hat, das habe ich mir ganz dick aufgeschrieben, dann frage ich mich, wie sollen wir vertrauen, weil wir wissen, dass Hanau nicht die Endstation war.
Ja, und ich finde, Hanau zeigt auch, und auch dieser kurze Ausschnitt, den wir da gehört haben, dass überhaupt die Ermordeten so präsent sind, ihre Namen präsent sind, ihre Gesichter präsent sind, dass für auch Aufklärung sich eingesetzt wird. Das ging hier wesentlich von den Angehörigen und Überlebenden selbst aus.
Ja.
Und sie haben die, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht die Vermutung, hätten sie das nicht gemacht, der hätte es nicht diese große Aufarbeitung gegeben. Es gab ja immerhin einen Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag, der wirklich erkämpft werden musste. Von alleine wäre das sicher nicht passiert. Wenn wir zum Beispiel an die NSU-Morde oder so denken, da wissen wir alle, wie die Frau da heißt von diesem NSU-Komplex, die da im Mittelpunkt steht.
Aber
wir wissen
die
kaum die Namen der Ermordeten. Und das ist bei Hanau komplett anders und das ist nicht durch Zufall anders, sondern es wurde erkämpft, dass es da eine andere Erinnerungskultur gibt.
Das wurde erkämpft von den Familien, also von Individuen und eigentlich muss es erkämpft sein oder gar nicht, eigentlich muss es bereitgestellt sein aus der Struktur heraus, also aus der Institution heraus und da sind wir auch wieder bei diesen verschiedenen Faktoren, bei der individuellen, bei der institutionellen, bei der strukturellen und bei der historischen Form der Diskriminierung. Und eigentlich sieht man daran sehr gut, dass es da große institutionelle Versäumnisse gibt, sich eben anzuschauen, wo es Gewalt und Morde gibt, aufgrund von Herkunft, also wo Menschen umgebracht werden, aus einer Motivation heraus, die ganz klar zu verurteilen ist. Sebastian, brauchen wir noch ein Fazit?
Also wir haben ja selten ein richtiges Fazit. Ich glaube, heute haben wir doch relativ viel auch über die Strukturen gesprochen mit Unterdrückung. Ich denke, das ist der richtige Weg. Und wir haben aber auch festgestellt, der Kampf gegen Unterdrückung, das ist etwas, was zumindest ein Großteil, darauf können wir uns, glaube ich, einigen, ein Großteil der Menschen ja eigentlich davon profitieren würde. Also auch bei Fanon war es der Kampf gegen Kolonialismus, der verändert nicht nur jetzt ein Land, sondern es verändert die ganze Menschheit.
Ja, und ich würde sagen, dass wenn Menschen unterdrücken, unterdrücken sie sich auch selbst, weil sie den eigenen Wert nur noch in der Überhöhung erkennen und in der Abgrenzung von anderen und nicht in der Verbindung mit anderen. Und ich glaube, dass wir uns verbinden sollten miteinander.
Eine neue Vergesellschaftung.
Das wäre schön. Vielen Dank. Ihr könnt diese und alle weiteren Folgen von Themen mit Warum in der ARD-Audiothek hören.
Bis bald. Tschüss.
Und übrigens, das Radio-Feature von Sebastian Friedrich, Der letzte Tag, das findet ihr in unseren Shownotes.
Das war Themen mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Alle Folgen in der ARD Audiothek.
Wenn du zu den nachdenklichen Menschen gehörst, die sich gerne intensiv mit einem Thema beschäftigen, dann habe ich eine Podcast-Empfehlung für dich. WDR 5, das Philosophische Radio. Wöchentlich spricht Jürgen Wiebicke, der übrigens auch schon mal bei uns im Podcast war, mit einem Philosophen oder Autoren über ein interessantes Thema, zum Beispiel über Askese oder Freiheit, über philosophische und grundsätzliche Fragen unserer Zeit. Hör rein, denk mit, rede mit. Jeden Montag gibt es eine neue Folge von dem Philosophie-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zu dem Podcast, das Philosophische Radio, findest du auch in unseren Shownotes.